Wortemut, Modemut. Ein Podcast von Mara und Alina. Mut zum Mut.
Müde.
Komisch.
Glücklich.
Chaotisch.
Ruhelos.
Voller Vorfreude.
Hello.
Hello, hello, hello.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Liebe Sorgen. Ja, also wie man bei meinen Adjektiven merkt, ich bin noch sehr müde. Es ist Sonntag bei uns. Wir nehmen an einem Sonntag auf. Und ich bin irgendwie ganz, ganz dolle müde. Ich bin auch gerade noch an meinem Kaffee trinken und meine Stimme ist noch eine totale Morgenstimme, habe ich eben schon zu Mara gesagt. Ich habe doch nicht meine schöne Podcast-Stimme, sondern noch diese raue Stimme, die Morgenstimme.
Aber ich finde das manchmal auch irgendwie ganz schön.
Echt?
Ja, also ich habe ja ein Problem, weil ich kann keinen Kaffee trinken, weil unser Mokka-Ding ist verschimmelt. Weil bei uns war jetzt ganz lange keiner in der Wohnung und die letzte Person, die Kaffee gekocht hat, keine Ahnung, vielleicht war ich es auch, ich weiß es nicht, hat halt den Kaffee da drin gelassen und nicht weggemacht. Und jetzt kann man die halt nicht mehr benutzen. Und jetzt haben wir uns neulich von unseren Nachbarn ausgeliehen, aber ich will die jetzt auch nicht jedes Mal fragen. Deswegen werde ich dann gleich einfach mir draußen irgendwo einen Kaffee holen. Aber es ist so ein bisschen unbefriedigender Start in den Tag ohne Kaffee.
Also, ja, wie gesagt, ich brauche gerade noch meinen Kaffee. Ich bin noch so voll am Wachwerden und Klarkommen und in den Tag starten. Bei uns ist es natürlich mal wieder wunderschönes Wetter, wie irgendwie gefühlt jeden Tag. Es ist wirklich krass, wie gut das Wetter hier die ganze Zeit ist. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich glaube auch gut, ne?
Auch gut, ja. Also vor ein paar Tagen war es abends dann mal richtig kalt einmal. Und als ich angekommen bin in Frankfurt, war einmal fett Gewitter, aber das war zum Glück nicht so schlimm in Frankfurt, es war schlimmer in Worms und Mainz und so. Und dann, jetzt ist es aber wieder super schön, also Sonnenschein und Hitze und alles, was dazu gehört, ne?
Ja, ist auf jeden Fall, ich meine auch, ich glaube, die letzte Folge war ja noch bei mir, da warst du ja noch bei mir in Wien.
Ja.
Ich bin ja nach Wien gezogen, wie jetzt wahrscheinlich alle wissen, die unseren Podcast verfolgen, weil wir es jetzt wirklich in jeder Folge, glaube ich, gesagt haben. Und ja, jetzt mittlerweile kann ich, glaube ich, schon mal ein besseres Update geben. Ich bin nämlich jetzt schon über drei Wochen bin ich jetzt schon hier. Und die Schule hat bei mir auch schon angefangen, /Kolleg, also Schule, Uni, ist ja so eine Mischung irgendwie draus, seit 2 Wochen. Und ja, deswegen bin ich auch so ruhelos, weil ich irgendwie nicht so richtig zur Ruhe komme. Also ich bleibe die ganze Zeit so in diesem Stress irgendwie drin und ich finde es aber auch nice, also irgendwie finde ich es voll gut, weil mir tut das sehr gut, so was zu tun zu haben und in diesen Flow so reinzukommen. Und ich finde es auch voll schön, dass das einfach jetzt schon so angefangen hat. Aber auf der anderen Seite merke ich auch so, okay, mein Körper ist immer noch, muss immer noch alles irgendwie verarbeiten. Und ich war auch so in der ersten Schulwoche, war ich richtig, richtig fertig. Also so von diesem, alles ist neu, neue Stadt, neue Schule, neue Leute, neue WG. Und ich war wirklich so komplett, ich hatte gar keine sozialen Kapazitäten mehr. Ich war so komplett ausgelaugt und auch so viele Infos. Und ich war einfach nur so, ich brauche Ruhe. Und irgendwie kam ich nicht zur Ruhe. Und das merke ich irgendwie immer noch so ein bisschen, obwohl es mittlerweile schon besser wird. Ich meine, man lebt sich ein. Und ich glaube einfach trotzdem, dass die nächsten 2 Jahre bei mir kaum Ruhe sein wird. Aber es ist auch fein. Ich glaube, ich werde hin und wieder meine psychischen, Down-Phasen haben, sage ich mal so. Also wo man einfach so denkt, boah, man schafft das alles nicht und etc. Aber ich glaube trotzdem, ich freue mich drauf.
Ja.
Und Wien ist einfach toll. Ich bin so verliebt in Wien. Also wirklich, es ist eine tolle Stadt. Mir graut es zwar vor dem Winter, wie ich glaube in jeder Stadt, weil ich glaube, Winter ist in jeder Stadt einfach scheiße. Das ist so egal, in welcher Stadt man ist. Vor allem, weil hier es ja auch echt immer sehr windig ist. So. Gestern war es auch ultra stürmisch. Und ich glaube, das ist dann auch eben nochmal schlimm, wenn es kalt ist. Weil dann zieht es ja wirklich überall durch und man denkt sich so, ich werde hier weggeweht. Naja, aber sonst ist echt schön. Ich muss mich noch ein bisschen an das Österreichisch gewöhnen, an den Dialekt hier.
Hast du noch mehr Wörter gelernt?
Ja, ich lerne gerade Österreichisch oder Wienerisch. Es ist halt auch immer so ein Unterschied, weil in meiner Klasse sind halt viele sind halt aus einfach unterschiedlichen Bundesländern aus Österreich. Also viele sind auch aus Wien, aber manche auch aus unterschiedlichen und auch in meiner WG. Es ist irgendwie unterschiedlich und deswegen redet jeder irgendwie mit einem unterschiedlichen Dialekt und gefühlt hat jeder auch nochmal so andere Wörter, die er so ein bisschen benutzt. Und ich habe manchmal so das Gefühl, man versteht mich nicht, weil ich zu Hochdeutsch rede. Auch voll, also wirklich, so Wörter, die ich manchmal benutze, dann gucken die mich so an und sind so, was? Und ich so, ja, das ist irgendwie Hochdeutsch.
Ja.
Zum Beispiel letztens habe ich das Wort Friemeln verwendet. Kennst du das? Weißt du, was bedeutet, klar, ne? Was Friemeln ist.
Ja.
Ja. Wurde ich nicht verstanden.
Und wie hast du es dann erklärt?
Ja, also halt, weil ich war, also wir saßen halt so vor der Nähmaschine und ich war halt so, boah, diese Friemelarbeit ist halt wirklich so die anstrengendste Arbeit. So, wenn man alles noch so einfädeln muss und so diese so Standardübungen erstmal machen muss.
Den Faden durchs Öhr, das ist halt eh immer ciao. Und also halt ist wirklich eine Friemelarbeit, würde ich auch so beschreiben.
Ja, und dann dachte ich erst so, ist das irgendwie bei mir halt ein Dialekt? Also, weil ich meine, wir kommen ja auch aus Nordhessen und da spricht man ja auch Dialekt teilweise. Also, wir haben ja auch viele Wörter, wo man das manchmal gar nicht weiß. Und dann, nee, aber steht im deutschen Duden, ist Hochdeutsch.
Aha.
Und ja, also keine Ahnung, es wird so übersetzt wie so fummeln, also wenn man irgendwas so reinfummeln muss, so reinfriemeln, so.
Ja, okay. Irgendwie. Aber friemeln ist viel präziser.
Ja, friemeln ist ein tolles Wort auch. Ein
super Wort, finde ich auch. Vor allem, wir hatten auch immer einen Friemel. In der Ausbildung. Mhm. Und das kommt ja auch daher, weil das ist halt auch dafür.
Wie nennen die
dafür
das denn hier, frage ich mich.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Die haben ja auch, also für alles, wie gesagt, unterschiedliche Wörter. Also zum Beispiel, ich lerne jetzt ja auch die Nähsprache, lerne ich ja dann auch so viele österreichische Wörter.
Mhm.
Ja.
Ja, witzig, verrückt.
Ja.
Klar, weil da gibt es ja schon auch echt viele Begriffe, das ist auch immer so witzig jetzt neulich. Ich merke das immer jetzt erst, wo ich die Ausbildung fertig habe, merkt man erstmal so ein bisschen, was man alles gelernt hat. Weil neulich war ich jetzt irgendwie im Stoffladen und habe mir Stoff gekauft. Und ich merke dann so richtig, wie meine Sprache so umschlägt in so einen Schneiderjargon. Voll. Und ich dann richtig so, ja, also ich bräuchte bitte dieses und jenes und dann wattiertes Futter und die Einlage mit der und der Stärke. Und ich war halt irgendwie mit meiner Tante da und die war auch nur so, hä, was laberst du? Und da war das auch voll komisch, weil ich habe so gedacht, ja, aber die Leute vom Stoffladen werden mich ja wohl verstehen.
Ja, ja.
Und die haben mich auch nur so komisch angeguckt, wo ich mir auch so dachte, hä? Was seid ihr denn für Schneiderexperten?
Ja. Ja. Aber ich war nämlich jetzt auch letzte Woche war ich mit einem Klassenkameraden von mir, war ich noch so ein bisschen auch in der Stadt unterwegs und wir haben so angefangen, in so Secondhand-Läden zu gehen und irgendwann sind wir so voll dekadent in Balenciaga und Prada und so gelandet und keine Ahnung, hatten irgendwie einfach mal Lust, so ein bisschen uns die Sachen dort anzuschauen. Und da haben wir dann auch direkt so drauf geachtet, was benutzt Balenciaga jetzt hier für Stoffe, also so für Fasern und wie ist das aufgebaut und haben da auch dann direkt mit den Verkäufern und Verkäuferinnen dort geredet und so und waren so direkt so, ja, wir machen ja auch hier Mode-Kolleg und so. Und das war aber auch lustig. Und ja, klar, ich meine, man lernt natürlich an so einer Ausbildung. Was sind gute Stoffe, was sind gute Materialien, wie muss was zusammengenäht sein? Und ich finde schon, dass man auch echt merkt bei den High-Fashion-Marken, dass da auf jeden Fall drauf geachtet wird. Also jetzt im Gegensatz zu natürlich Fast Fashion. Ja. Nicht immer vielleicht. Aber jetzt, also in meinem Fall, in den Läden, wo ich war, auf jeden Fall schon. Also da hatte ich schon das Gefühl, die haben schon so drauf geachtet. Also es hat sich alles sehr hochwertig angefühlt und auch, also wie gesagt, wir waren zum Beispiel auch im Balenciaga und da fand ich es auch sehr spannend, mir die Sachen eben mal anzuschauen, weil so, ja, nach dem ganzen Skandal und so ist für mich, oder hatten wir ja schon drüber geredet, war ja Balenciaga für uns so, ja, irgendwie ziemlich ins Aus gegangen. Aber deswegen fand ich es irgendwie voll spannend, so auch die neuen Sachen nochmal zu sehen, was jetzt alles so neu rausgekommen ist und so. Und ja, ich meine, sie haben einfach auch trotzdem immer noch sehr innovative, ja, gute
Designs
und Schnitte und so. Also es ist schon, ja.
Ja, ich finde auch, dass man es manchmal merkt, aber manchmal habe ich es auch wirklich, dass ich vor einem Schaufenster stehe von Prada oder etc. und mir so denke, alter Leute, bügelt mal eure Sachen richtig. Was ist denn hier los? Da sind so viele Falten, da ist irgendwie eine Naht voll schief. Also, aber klar, die Materialien sind auf jeden Fall, und ich finde, wenn das nicht wäre, dann würde man ja auch sich denken, was ist denn hier los? Meistens viel hochwertiger, ne? Dass man einfach Seide benutzt und so.
Ja, und dass man richtige, also richtig gute Wolle auch benutzt und so. Also das sieht man schon.
Ja.
Und generell fand ich es auch, also einfach lustig mal in so einem Laden zu sein, weil ich habe das noch nicht oft gemacht, dass ich in diesen High-Fashion-Läden so war, weil man meistens sich ja auch nicht so traut und man denkt so, oh, ich werde bestimmt eh blöd angeguckt und bin voll fehl am Platz und so. Aber nee, war echt cool. Also die war noch richtig nett zu uns und hat sich voll gut unterhalten. Das ist dann auch nochmal ein ganz anderes Shopping-Erlebnis irgendwie. Aber ja, war auf jeden Fall spannend. Nee, aber wie gesagt, also ich fühle mich auf jeden Fall gut. Ich bin ein bisschen stressed out, aber ja, sonst geht es mir auf jeden Fall gut. Und gerade habe ich auch noch Besuch hier und deswegen ist es ist eigentlich alles ganz schön. Wien ist auf jeden Fall echt eine spannende Stadt, hat mir das letzte Mal schon gesagt. Und ja, es gibt einfach lustige Wörter. Zum Beispiel, weißt du, was die hier sagen? Die sagen hier zum Beispiel nicht gehasselt, sondern gehackelt.
Hä?
Ja, ich habe voll gehackelt. Ich habe das. Ich habe im Studium richtig gehackelt. Oder so. Keine Ahnung. Ich sehe, was ist das denn? Ja, gehackelt halt. Vielleicht sage ich es auch falsch. Ich weiß nicht.
Das ist ja witzig.
Ja, die sagen lustige Sachen hier. Also muss man sich halt auch dran gewöhnen, einfach erstmal so.
Ja, ich schwöre, wenn ich dich das nächste Mal wiedersehe, werde ich dich nicht mehr verstehen. Oder also werde ich nicht noch verstehen, aber werde mir bestimmt bei voll vielen Sachen so denken, was sagst du denn da?
Ja, ich muss auch sagen, ich glaube echt, dass, also ihr werdet es ja im Podcast
man gewöhnt sich das an.
Wie ich mit der Zeit irgendwie, ich muss auch schon sagen, manchmal sage ich Sachen auch schon mehr so, nicht mehr so deutlich. Mir ist so aufgefallen, zum Beispiel voll, sage ich gar nicht mehr so voll, sondern ich roll das schon mehr so ein bisschen. So komisch. Ich kann es jetzt nicht vormachen, weil jetzt bin ich unter Druck, aber
ja.
Ich merke schon so, ich adaptiere das schon ein bisschen. Oder die sagen ja auch sowas, ja, keine Ahnung, immer dieses Ur vor allem.
Ja.
Urgeil. Urgut. Ja,
schon lustig. Oh, witzig. Ja, jetzt sind wir so ausgeschweift. Jetzt wollte ich dich erst noch mal kurz fragen, was du denn heute anhast.
True. Ja, also dadurch, dass ich noch, ich merke gerade, ich werde wacher, der Kaffee kickt. Das ist sehr, sehr,
sehr gut.
Ja, dadurch, dass ich halt eigentlich auch erst so aufgestanden bin, ich bin voll in meinem Sunday-Chill-Modus, habe ich natürlich auch noch meinen Schlafanzug bzw. Chill-Outfit an. Einfach Oversize-T-Shirt und eine Jogginghose. Also ich bin komplett noch im Chill-Modus. Und glaube ich, das wird sich heute auch nicht so viel verändern. Also ich werde vielleicht später dann noch rausgehen, in die Sonne irgendwie mich legen. Aber sonst muss ich einfach, ja, viel aufräumen, Wäsche waschen, Bude putzen, noch ein paar Sachen für die Schule machen, halt sowas. Und dann bleibt man ja eh meistens in Chiller-Klamotten. Also da ziehe ich mich nicht schön an für. Ja, und du?
Same, same. Ja,
du siehst auch generell, du siehst so erholt irgendwie aus.
Echt?
Oh. Ja, ich finde schon. Du siehst so richtig fresh aus.
Das stimmt. Ich fühle mich auch momentan so gut, also in meinem Körper, weil ich so braun bin. Das macht bei mir immer so viel aus zu meiner Wohlheit, also wie ich mich fühle. Ja, ich bin auch echt noch vom Urlaub so tiefenentspannt irgendwie, weil wir einfach nur gechillt haben die ganze Zeit. Und aber ich bin auch noch im Schlafi heute. Also ich habe auch noch mein Oversize-T-Shirt an und eine Jogger. Und ja, bin auch noch nicht ganz im Tag angekommen. Aber nachher habe ich schon noch ein bisschen was vor. Also nö, auch entspannte Sachen, nur spaßige Sachen. Aber ich wollte noch heute Abend ins Kino gehen und was essen gehen. Und ja, da mache ich mich dann ein bisschen schick für die Stadt. Aber eigentlich bin ich auch heute eher so im Hänger-Modus.
Mhm. Und wie geht's jetzt, wo deine letzten Wochen in Frankfurt anstehen?
Ja, es geht mir ein bisschen komisch. Nee, also eigentlich geht es mir gut und ich bin auch so, ich freue mich da voll drauf, auf diesen neuen Abschnitt. Aber es sind halt immer noch so ein paar Sachen, die noch nicht erledigt sind und ich warte noch auf so ein paar Antworten und Mails, um dann auch meine Finanzierung für dieses Jahr zu bekommen. Und das nervt mich so ein bisschen, weil ich mir so denke, ich möchte das jetzt endlich mal alles in trockene Tücher legen. Und ansonsten ist es natürlich auch so diese Wohnung leerräumen. Also ich habe gestern mal den ganzen Tag rumgerödelt und auch schon voll viel so weggebracht und so. Dann haben wir für diese Woche Sperrmüll angemeldet, also für die kommende. Aber irgendwie ist das alles so viel und ich weiß einfach nicht, wohin mit dem ganzen Zeug.
Oh Mann.
Weil ich ja jetzt auch keine Wohnung habe, sondern das ja alles irgendwo unterstellen muss. Und ich bin wirklich so, also das nervt mich ein bisschen, dass ich da halt so viel mit zu tun habe, aber es ist okay. Also ich glaube, denke auch gerade noch, dass es mehr ist, als es im Endeffekt sein wird. So. Man ist halt in so einem komischen, wie du ja auch
warst. Aber es ist
warst.
Gut, dass du denkst, dass es mehr ist, als es sein wird, weil ich dachte, es wäre weniger und dann war es im Endeffekt mehr. Und ich habe es eher unterschätzt. Mhm. Und dann ist es vielleicht besser, du überschätzt, weil am Ende kommt es dir dann einfacher vor.
Voll. Und ich meine, das Gute ist, ich habe jetzt auch noch 2 Wochen Zeit, deswegen mache ich halt jeden Tag so ein bisschen was und dann am Ende nochmal so Power-Modus und dann wird es schon passen.
Dann geht's
aber
los.
Auch sowas wie Wohnung.
Wie lange ist es denn noch? Es sind ja nicht mal mehr 2 Wochen, oder? Doch, 2 Wochen.
Ja, deswegen.
Wochen.
Doch, ich habe schon Wochen. Überlegt, die nächste Folge ist ja dann schon fast, bin ich ja dann schon fast in Stockholm wahrscheinlich.
Ja. Doch, 2 Wochen sind es noch.
Am 5. fliege ich.
3 Wochen sogar noch fast. Mm. Okay, dann hast du noch ein bisschen Zeit. Ja, dann
ich habe noch ein bisschen Zeit, aber am 30. muss die Bude hier leer sein. Und dann habe ich halt auch noch so blöde Tage, die ich dann irgendwie so im Nichts lebe, weil ich dann keine Wohnung mehr habe und schon so alles gepackt habe und so weiß, oh, es geht los.
Oh Gott, das ist die schlimmste Zeit. Ich sag dir, die Woche davor, ich finde, das ist immer so das Schlimmste.
Ja.
Wenn man irgendwie, vor allem, wie gesagt, bei dir ist es ja auch wirklich so, du weißt ja auch noch gar nicht so richtig, was dich erwartet und ja, ich finde einfach wirklich, man will dann nur, es soll einfach vorbei sein und ich bin jetzt auch so froh, dass diese ganze Zeit irgendwie so vorbei ist und ich einfach hier bin und mich langsam so einlebe, weil ich fand diese Zeit wirklich davor, diese letzten 2 Wochen und dann noch die letzte Woche davor, das war einfach nur Pain. Einfach
also
nur
was
Pain.
Ich auch ganz schlimm finde, wenn ich dann aus dem Flieger aussteige und dann
wann kommst
und dann
du
dahin
an, um
muss.
Wie viel Uhr?
Oh, ich weiß es nicht, ich habe mich noch gar nicht mit befasst, muss ich mal gucken. und dann dahin muss und dann bin ich da und dann muss ich ja wirklich in dieses Haus und mich
aber
vorstellen.
Das wird gut.
Ja, voll. Aber man ist dann so, das finde ich immer am schlimmsten. Weil bis dahin mache ich mir eigentlich immer noch nicht so viele Gedanken. Klar, dann ist man im Stress und pipapo. Aber und dann habe ich ja erst noch mal 10 Tage, bis dann überhaupt mein Praktikum richtig losgeht.
Ach, krass, 10 Tage.
Ja.
Na, da kannst du uns dann ja noch mal richtig berichten.
Ja, da werde ich noch mal Stockholm dann entdecken.
Kannst du mich direkt anrufen dann.
Safe.
Weil du dich komisch fühlst.
Ja, weil ich glaube, während dem Praktikum habe ich gar nicht mehr so viel Zeit, mich in dieser Stadt aufzuhalten, deswegen werde ich dann,
bei mir auch so.
Also, ja. Weil man ja einfach dauerhaft beschäftigt ist, außer halt an den Wochenenden, aber da wird man dann ja auch immer platt sein wahrscheinlich, mal gucken.
Aber safe, das ist bei mir gerade auch so, weil ich neben der Schule, weil ich ja so lange halt in der Schule bin, also echt auch wirklich lange Tage habe und dann schafft man ja gar nichts mehr. Und ich habe das meiste ja jetzt eigentlich davor gesehen, als ich die Male davor in Wien war und mit dir halt jetzt noch in der Woche. Und jetzt in den letzten 2 Wochen habe ich gar nichts mehr geschafft, bis dann auf die Tage, die ich dann mal so unterwegs war. Und jetzt an heute, also jetzt an diesem Wochenende, gestern und vorgestern, bin ich halt auch extrem viel gelaufen und so durch die ganze Stadt. Ich meine, das Gute in Wien ist, ich weiß nicht, wie es in Stockholm ist, aber Wien ist wirklich, finde ich, überschaubar für eine Großstadt von der Größe. Also man ist echt, finde ich, relativ schnell überall in der Stadt, also auch nochmal anders als in so einer Stadt wie Berlin oder so. Man kann hier auch wirklich easy, ja, überall mal so hinlaufen. Also klar läuft man natürlich viel, aber ich finde, das ist echt cool in der Stadt. Und ich weiß nicht, wie groß Stockholm ist, aber ich glaube, Stockholm ist schon auch sehr groß, ne?
Ja, ich glaube auch. Also das Gute ist, ich wohne ja direkt so im Zentrum, da komme ich, glaube ich, dann schon gut überall hin. aber das sind ja wie so kleine Inselchen, die da immer sind. Und ich glaube, es ist schon groß. Aber du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch überhaupt nicht mit dieser Stadt befasst. Also ich war ja schon mal da vor Ewigkeiten. Aber ansonsten lasse ich mich, also bin ich einfach so mal gucken, was kommt. So,
ja, das ist doch auch gut. Ich glaube, es ist auch am besten, wenn man das einfach auf sich zukommen lässt. So habe ich das ja hier bei Wien auch gemacht. Und dann... Ja, glaube ich, wird das alles dann auch gut werden, weil dann wird man die Stadt eh am besten, finde ich, irgendwie erleben und erfahren. Aber ja, let's start into our first category, würde ich sagen.
The category is what's new in fashion.
Also was man auf jeden Fall, was ich jetzt hier in Wien schon mal wieder mitbekommen habe, so meine erste News, obwohl ich mich nicht viel damit auseinandergesetzt habe, muss ich wirklich leider ehrlich sagen. Es ist gerade Fashion Week in Wien oder es war Fashion Week diese Woche in Wien und ich habe es tatsächlich nur geschafft, Freitag hinzugehen und auch nur zu einer Show von meiner Schule, aber es war trotzdem cool und es sind auch ein paar aus meiner Klasse gelaufen und ja, das war sehr cool. Leider habe ich andere Shows nicht gesehen. Und wie gesagt,
aber war das dann wie so eine Abschlussshow oder war, also von den Absolventinnen oder was wurden da für Sachen gezeigt?
Ja, ich glaube, also es war, ich weiß es tatsächlich auch nicht so ganz genau, ich glaube, es waren so ausgewählte Kleidungsstücke von Leuten, glaube ich, oder vielleicht waren es auch Abschlusskollektionen, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Wie gesagt, ich habe die letzten Tage einfach nur so durchgelebt und hatte nicht so viel Zeit, mich da noch mit so vielen Sachen auseinanderzusetzen. Was ich aber auf jeden Fall interessant fand, jetzt am Unterschied nochmal zu der Berliner Fashion Week zum Beispiel, wo wir waren, von dem her, wie man die Fashion Week besuchen kann, weil in Wien ist es auf jeden Fall viel freier zugänglich, also für jeden, jeder kann sich ein Ticket kaufen und die Shows halt besuchen, du kannst dir so Tagestickets kaufen, die sind auch echt nicht so teuer gewesen, also ich glaube irgendwie 20 Euro oder so und dann kannst du dir halt an den ganzen Tag die Shows angucken. Also echt ziemlich nice. Und ich meine, in Berlin war das ja viel exklusiver und nur mit Einladung. Und klar gab es ja diese Shows von so kleinen DesignerInnen, wo du dir diese Tickets auch kaufen kannst. Aber so eigentlich von den ganzen großen Shows musstest du ja eingeladen sein in Berlin. Das ist hier eben nicht so gewesen. Und das finde ich auch irgendwie ganz cool. Ja, aber sonst muss ich sagen, muss ich jetzt noch mal gucken, was es alles gegeben hat. Weil ich hatte noch nicht so viel Zeit, mich mit den verschiedenen DesignerInnen hier in Wien auseinanderzusetzen und wer alles vorgestellt hat. Ich habe nur gesehen, dass auch wieder Marcel Ostertag eine Show hatte an einem Abend. Ah. Genau.
Okay. Ja, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich würde jetzt sagen, dass ich schon relativ viele Labels kenne und auch kleinere Labels, aber mir fällt kein einziges Modelabel ein, was aus Wien kommt, was ich so verfolge oder kenne. Deswegen musst du uns da mal auf dem Laufenden halten, was du da so mitbekommst.
Safe.
Und apropos Fashion Week, ist gerade eh so ein bisschen Fashion Week Month, weil wir hatten vom 7.9. bis 13.9. die Fashion Week in New York. Da war halt dieses Jahr auch alles ein bisschen anders, weil viele so kleinere Talente gefördert wurden. Und dann kommt jetzt bald Mailand und in Mailand zeigt das Label die Sachen, wo ich da mein Praktikum mache. Ich bin richtig excited, was die so zeigen. Ja, und dann kommt auch noch Paris. Also jetzt ist gerade wirklich einfach Fashion Weeks
all London over. War jetzt auch gerade.
Genau, es ist jetzt einfach gerade, September ist der Monat sozusagen. Ja. Und was ich noch rausgefunden habe, was ich irgendwie ganz interessant fand, ist jetzt abseits von den ganzen Fashion Week-Geschichten, dass von Prinzessin Diana wurde so ein Pulli versteigert. Und zwar ist es so ein Wollpulli, den hat man auch schon mal gesehen mit so Schafen drauf. Und der wurde für 1,1 Millionen US-Dollar versteigert. Ich weiß nicht genau an wen, aber ich finde das irgendwie voll krass, weil wir ja in der letzten Folge auch so ein bisschen an diesen Sportstyle von Diana vor allem auf Instagram angeknüpft haben. Und deswegen dachte ich, es ist auch nochmal ganz interessant vielleicht, dass sie einfach eine Stilikone ist, deren Kleidung immer noch sehr viel wert ist.
Ja, ich habe auch noch eine Fashion News, die ich irgendwie interessant fand und wo man vielleicht sogar auch noch ein bisschen kurz drüber quatschen könnte. Und zwar habe ich gelesen, dass Primark eine Kooperation mit Rita Ora rausbringt. Also die haben anscheinend seit über 2 Jahren an einer Kollektion zusammengearbeitet und Rita Ora bringt jetzt eine Kooperation, eine Kollektion mit Primark raus, eine internationale Kollektion. Wo ja es eben darum geht, also es wird auch eine Day-to-Night-Geschichte werden, so mit Outfits vom Tag und Nacht. Und es werden irgendwie anscheinend 169 Pieces sein. Genau, und die werden dann eben international überall für jeden zugänglich sein. Und ja, es soll halt quasi einfach jeder Zugang haben zu dem Style von Rita Ora und sich auch so stylen zu können wie Rita Ora, was ja erstmal wieder ganz cool ist. Aber wie gesagt, wenn man einfach auf Primark schaut, auf Fast Fashion schaut, ist es halt auch wieder die Frage, ja, wie gut ist
vor allem jetzt? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ich habe Rita Ora noch nie so krass verfolgt. Also ich weiß auch gar nicht genau, was jetzt so ihr Style ist oder was so ihr, keine Ahnung, ihre Marke sozusagen ist an, als Mensch. Aber ich finde halt immer so ein bisschen auch dann anstelle von diesen Stars, klar, ich verstehe es, Primark ist nicht so teuer, das können sich halt viele Leute leisten und man will ja irgendwo auch nahbar sein. Aber andererseits muss man ja auch irgendwie gucken, wie man das mit seinen ethischen Werten dann verbinden kann. Ja, und da denke ich mir, also andererseits denke ich mir auch immer so, okay, ist Primark jetzt wirklich so viel schlimmer wie H&M etc. pp?
Nein, also es ist alles scheiße, sagen wir mal ganz ehrlich.
Genau.
Weil das ist alles Fast Fashion und meistens wird das echt nicht unter guten Umständen hergestellt, nicht unter guten Produktionsverhältnissen für die Näherinnen und auch nicht unbedingt mit den besten Materialien. Und die Verarbeitung ist auch teilweise wirklich nicht sehr gut. Aber ich finde, also Primark ist halt, ich finde schon, Primark ist noch mal mehr Next Level als H&M, was die Qualität angeht und was auch noch mal die Preise angeht. Ich habe wirklich das Gefühl, auch Primark ist wirklich, also ich weiß nicht, ich habe mich lange auch nicht mehr mit Primark auseinandergesetzt. Ich war auch wirklich bestimmt fast 10 Jahre nicht mehr in einem Primark. Ja, weil ich einfach auch diese Läden einfach schrecklich finde. Ich muss sagen, ich finde, das hat immer extrem gestunken in diesen Läden, so chemisch, so billig, so. Ja. Und ich weiß nicht, es war mir immer zu viel mit diesen ganzen Preisen, die überall so rumhängen, so nur 1 Euro, nur 3 Euro, nur weiß ich nicht. Und keine Ahnung.
Ja, und ich finde es halt auch man konnte so heftig.
Basics ja immer ganz gut kaufen, so Socken, Haargummis oder so, aber irgendwie, nee, ich habe mich nie wohlgefühlt und ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, der Laden. Also ich weiß nicht, ob die daran gearbeitet haben, an den Sachen. Weil ich meine, damals, als das hierher kam, wo wir ja auch noch mal dahin gegangen sind mit 13, 14, da war das ja voll frisch hier.
Aber ich glaube nicht, dass sich da so viel geändert hat, weil also in Frankfurt ist das auch noch mitten auf der Zeile in der Innenstadt und ich laufe da halt manchmal vorbei. Und wenn man da reinguckt, das sieht literally noch genauso aus wie damals. Also, und es ist ja auch immer noch so, dass wenn ich mit dem Regionalzug fahre oder auch in der Frankfurter Innenstadt, die Leute laufen immer noch mit diesen Riesentüten rum. Ist nicht mehr so exzessiv wie damals, aber und was ich halt auch so schlimm finde, dass, wo du dieses Material angesprochen hast, dass bei Primark wirklich alles einfach aus 100% Polyester ist. Also Sachen, wo es einfach nicht notwendig ist, zum Beispiel auch Bettwäsche. Ich weiß noch, damals auch, hatte ich mir irgendwie, wie gesagt, da war man ja noch jung, und da habe ich mir irgendwie so Bettwäsche gekauft mit so einem Bambi drauf. Und ich habe diese Bettwäsche nie benutzt, weil es einfach 100% Polyester war und das geht einfach nicht, da kann man nicht drin schlafen. Also so.
Ist auch nicht gesund.
Und nee, und auch T-Shirts und so aus Polyester, bah, ne, kann ich nicht mehr einfach.
Ja, und auch, also ich, was ich halt auch an dieser, nochmal um auf die Kooperation zurückzukommen, halt eben fragwürdig finde, ist halt, also, weil ich denke dann immer so, vielleicht denke ich da auch zu sehr aus einer persönlichen Sicht, ich weiß ja nicht, wie das ist, ein Star zu sein und Anfragen zu bekommen für Kooperationen, wie man damit umgeht oder wie man vielleicht auch vertraglich verpflichtet ist, manche Sachen anzunehmen, keine Ahnung. Aber so aus meiner Sicht jetzt, als ja normaler Mensch mit einem bestimmten Moralverständnis oder einer Moralvorstellung, würde ich mir halt auch so denken, okay, auch wenn ich jetzt die Kooperation mache und vielleicht auch 2 Jahre anscheinend voll aufwendig an irgendeiner Kollektion arbeite mit so einem Unternehmen, dann würde ich doch auch mich wirklich dafür einsetzen, gerade wenn ich eben auch erfolgreich bin und viel Geld habe, keine Ahnung, vielleicht auch wirklich daran zu arbeiten, generell nachhaltig was zu ändern an diesem Unternehmen und irgendwie zu sagen, ich mache hier nicht nur eine Kollektion oder eine Kooperation, sondern die Kooperation besteht vielleicht auch darin, dass ich persönlich jetzt als prominente Person mich damit auseinandersetze, wie sind denn jetzt hier gerade die Produktionsverhältnisse oder vor allem auch, wie wird meine Kollektion produziert oder dass sie halt irgendwie vielleicht auch generell mehr Geld reinsteckt, zu sagen, okay, man will hier für mehr Transparenz auf jeden Fall sorgen und meine Kollektion, also dass sie so eine Veränderung dann mit ihrer Kollektion in dieses Fast-Fashion-Ding irgendwie reinbringen möchte, wenn man das schon macht, das denke ich mir halt so. Weil, wie gesagt, ich finde es halt fragwürdig, als Star, wo man schon auf jeden Fall eine starke Vorbildfunktion hat, wieder einfach so in dieses Massending reinzugehen. Ich meine, das machen halt voll viele. Es ist halt auch einfach, ja, der Kapitalismus irgendwo. Aber ich glaube, ich würde halt trotzdem dann versuchen, irgendwie, ja, wenn man dann schon diese Macht hat, auch noch so ein bisschen was verändern zu können. Ja. Und ich meine, vielleicht hat sie das ja auch gemacht.
Man kann ja auch.
In dem Artikel stand jetzt nichts darüber, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich jetzt da groß mit auseinandergesetzt hat. Und schon alleine, dass es auch fast 200 Teile sind, die produziert werden und jetzt nicht nur irgendwie 50 Teile, wo sie sagt, okay, das sind auch wirklich ausgewählte Teile, das sind 50 Teile, die werden dann vielleicht auch mehrmals produziert. Nein, es sind direkt knapp 200 Teile, die dann alle produziert werden und dann wahrscheinlich auch wieder natürlich für wenig Geld verkauft werden. Und klar, für den Konsumenten und die Konsumentin ist es natürlich schön, weil jeder kann sich leisten und jeder kann Rita Oras Look nachmachen, wer auch immer das möchte. Aber wie gesagt, wenn man halt ja, dran denkt, unter welchen Umständen und zu welchen Preisen, weiß ich nicht. Könnte ich halt persönlich als Star nicht dafür stehen.
Nee, ich finde auch, also irgendwie, und wie gesagt, also wir, ich meine, klar, das ist kein Vergleich, aber wir sind Leute, die, ja, sag ich mal, noch ein bisschen mehr aufs Geld angewiesen wären. Und wir hatten auch schon teilweise Kooperationsanfragen von Modelabels, die eben eher billig produzieren und billig verkaufen und auch einfach nicht, ja, keine nachhaltige Funktion haben und haben das eben auch abgelehnt, obwohl wir natürlich das Geld hätten gebrauchen können. Und da denke ich mir dann auch manchmal so ein bisschen so, naja, also klar, ich weiß nicht, wie es um Rita Auers Finanzen steht, aber man hat ja so gewisse Prinzipien irgendwie, die man dann auch einfach mal.
Und da muss man bei anderen Sachen halt eben Abstriche machen. Dann kann man vielleicht, wenn sie Geldknappheit hat, dann kann sie vielleicht, weiß nicht, das oder das halt nicht mehr tragen, essen oder whatever. Aber ja, keine Ahnung, ich kann das halt irgendwie mal nicht verstehen. Ich könnte das halt einfach mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, aber ich bin da auch nicht in dem Business drin, wie gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie irgendwelche Verträge, wo drin steht, sie muss einmal in ihrem Leben eine Kooperation mit irgendeinem Fast-Fashion-Ding machen. I don't know, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ja.
Interessant.
Interessant.
Da geht viel ab in der Modewelt gerade. Es ist gerade irgendwie echt viel los. Und wir wollten jetzt mal so ein bisschen auch passend eben zum Fashion Week Monat oder einfach generell irgendwie ein Thema, wo wir so dachten, das wäre ganz wichtig, mal klar zu machen und mal einmal durchzugehen. Und uns heute mit Haute Couture und Prêt-à-Porter beschäftigen und so ein bisschen aufklären, was genau das eigentlich ist, wofür das steht und wo das herkommt.
Ja, und ich glaube, jeder hat schon mal so, ja, wenn man sich ein bisschen mit Mode auseinandersetzt, dann weiß man irgendwie, oh, jetzt ist Chanel Haute Couture Show oder Dior bringt ihre Haute Couture Kollektion raus. Und dann, also man ist immer schon mal über diese beiden Begriffe irgendwie gestolpert. Und wir hatten das jetzt auch erst in der Schule und ja, wo man doch erstmal, man kennt es irgendwie, aber und man weiß irgendwie so ein bisschen zu beiden Sachen auf jeden Fall so grob, was es meinen könnte, aber so ganz genau, was es jetzt wirklich ist, steht da noch so ein bisschen in den Sternen. Und ja, damit wollen wir heute auf jeden Fall mal ein bisschen aufklären. Und
genau.
Vielleicht die erste Frage an dich, was stellst du dir denn unter Haute Couture vor?
Mhm. Also, wenn ich an Haute Couture denke, dann denke ich auf jeden Fall in erster Linie mal an Paris. Das ist irgendwie für mich nicht zu trennen. Und dann, ja, wie du gerade schon gesagt hast, Chanel, Dior. Ich sehe sehr opulente Kleider, sehr besondere Kleider. Und ich denke auch einfach ja, an Schneiderkunst, an richtiges Handwerk und an lange, wertvolle Arbeit.
Ja, safe. Auf jeden Fall, das ist bei mir auch so. Also für mich ist Haute Couture auch irgendwie so auch dieses, das Außergewöhnliche, das vielleicht auch, was nicht unbedingt tragbar ist in jeder Hinsicht. Also wie gesagt, kann auch tragbar sein, aber ist nicht unbedingt, auf jeden Fall nicht für jeden tragbar. Und ja.
Mhm.
Und wenn man und
vor allem auch einfach sehr preis, also sehr teuer. nicht bezahlbar meistens. Ja. Das würde ich auch noch sagen.
Und wenn man sich dann wirklich auch mal so das anschaut, was die Haute Couture jetzt halt einfach mal so faktentechnisch vom Prêt-à-porter unterscheidet, dann ist es eben auch genau das, dass es vor allem eben auch das Maßgeschneiderte ist. Also jedes Haute Couture-Teil wird maßgeschneidert, angepasst an das Model, was es eben auf dem Laufsteg trägt. Es ist jetzt nicht an so Massenkonfektionsgrößen gebunden, sondern es ist wirklich maßgeschneidert, ein maßgeschneidertes Teil. Und vielleicht, wenn man auch mal so was wie eine Met-Gala oder so verfolgt hat, wo zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dieser Met-Gala war, wo Stars auch so Vintage, Dior, Haute Couture-Sachen tragen und so, dann ist es manchmal auch voll schwierig, weil sie halt da reinpassen müssen, weil es ja ein bestimmtes maßgeschneidertes Stück ist, was eben nur der Person vielleicht gepasst hat, die das auf dem Laufsteg getragen hat oder für die das gemacht wurde. Und dann muss es teilweise entweder umgeändert werden oder wie zum Beispiel so eine Kim Kardashian, die nimmt dann eben so viel dafür ab, um dann da reinzupassen.
Ja.
Genau, weil das eben nur auf eine bestimmte Person im besten Fall vielleicht sogar zugeschnitten ist.
So ist es. Genau, also du hast ja gerade schon so ein bisschen was zur Haute Couture gesagt. Ich würde da jetzt einfach nochmal anhaken. Und zwar bedeutet Haute Couture erst einmal, also übersetzt auf Deutsch, gehobene Schneiderkunst. Und das ist es auch irgendwie, was das Ganze allumfassend beschreibt. Man kann sagen oder man sagt heute, dass der Begründer der Haute Couture Charles Frederick Worth ist, und zwar passierte das Ganze in Paris 1857, wo er sein Modehaus gegründet hat, was eben nur für wohlhabende, reiche Kundinnen vorgesehen war und deswegen halt auch sehr, ja, eloquente, teure Schneiderkunst gefertigt hat. Ein Assistent von ihm war Paul Poiret, und das ist auch einfach ein sehr wichtiger Modedesigner für die Geschichte der Mode und vor allem auch die der französischen Schneiderkunst. Und eben nachdem man so gemerkt hat, okay, das ist irgendwie hier so ein Hype oder so ein Trend, diese hohe Schneiderkunst, hat sich in Paris eine, ja, wie eine Institution gegründet, und zwar das Chambre Syndicale de la Couture Française, woraus dann 1911 das Chambre Syndicale de la Couture Parisienne wurde. Und 1927, sehr langer Name. 1927 eröffnete diese Institution dann eine Schule für diese hohe Schneiderkunst, die auch bis heute noch existiert, wo, glaube ich, teilweise so Workshops und so stattfinden. Und eben auch, ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei uns Handwerkskammer und so, wo halt einfach die ganzen Couture-Leute drunter gefasst werden. Und genau, dann ist es natürlich so, dass jährlich die Haute Couture-Show stattfinden in Paris. Und dazu muss man auch nochmal sagen, dass dieser Begriff Haute Couture irgendwo auch ein geschützter Begriff ist, der halt hauptsächlich auch in Paris stattfindet und wo dann eben auch Labels von anderswo ihre Sachen in Paris zeigen, aber in erster Linie natürlich die ganzen alteingesessenen Pariser Labels ihre Haute Couture-Shows zeigen. Weil wenn man dann mal zum Beispiel nimmt, Dolce & Gabbana zeigt zum Beispiel jedes Jahr in Venedig auch seine Alta-Moda-Show. Und das ist eben kein geschützter Begriff. Also darunter versteht man jetzt keine bestimmten Prinzipien, wie bei der Haute Couture, wo das alles auch eher festgehalten ist, sondern das ist halt einfach sozusagen die opulente Show von Dolce & Gabbana, die man aber halt nicht so einer hohen Schneiderkunst, also schon, aber rein theoretisch nicht so einer hohen Schneiderkunst zuordnet wie der Haute Couture. Weil
ja, genau, ist schon eine Elite, absolut, die Haute Couture,
es ist eine Elite, ne? Und es ist auch so, dass die Pariser Labels sich das einfach zuschreiben und auch sozusagen keinem anderen überlassen. Also das ist schon sehr so, Haute Couture bedeutet Paris und alles exklusiv. Andere ist halt irgendwas anderes, aber das ist nicht Haute Couture. So. Und das fand ich auch ganz witzig, weil ich folge so einer Maßschneiderin, die bei Chanel gearbeitet hat und auch mal bei Balenciaga gearbeitet hat, die ist aber noch super jung. Und die hat irgendwann mal so einen Spruch in ihrer Story gehabt, wo sie so war, ja, in Paris gibt es Couture, weil wir haben halt Zentimeter und in den USA, ihr habt ja keine Zentimeter, deswegen ist es keine Couture. Weil Couture halt so genau ist, dass es sozusagen anderswo nicht geht.
Ich meine, ich finde das irgendwie auch ganz cool, weil manchmal finde ich diese, ich mag manchmal diese bestimmte Arroganz, die es so in der Mode gibt. Und ich finde es auch ganz cool, dass es eben gerade auch, wenn es um sowas geht, eben eine Exklusivität ist, die nicht jeder haben kann, weil es ganz genau eben auch drauf geschaut wird. Und du vielleicht dann auch als Designer erstmal wirklich nach Paris gehen musst, um es da zu schaffen, um, wenn du halt diesen Anspruch an dich selber hast, jetzt zum Beispiel Haute Couture zu machen, erstmal da sein muss. Klar ist das irgendwie auch, manchmal vielleicht auch zu arrogant gesehen, aber auf eine andere Art und Weise finde ich das eben auch gut, weil sonst wäre das, dann würde es dann irgendwann auch schon wieder so in dieses Massending reingehen, ne? Und ich finde das immer ganz cool, wenn es dann einfach auch so exklusive Sachen gibt.
Ne? Und ich finde es halt auch sehr wichtig, gerade so aus der Sicht des Handwerks eben, dass Haute Couture beibehalten wird, weil das halt einfach einer der Bereiche ist, wo du als Schneiderin noch wirklich richtig intensiv dein Handwerk ausleben kannst. Vor allem halt als Maßschneiderin, weil dort halt einfach so viel mit den Händen stattfindet. Diese ganzen Stickereien und alles. Also das ist ja so eine langwierige Arbeit und da gibt es auch so viele tolle Dokus zu den ganzen Schneiderhäusern.
Diese eine Doku auch von, ich glaube, war das Balmain mit dem
Olivier Rousteing.
Ja, wo man auch so einen Einblick hinter die Kulissen bekommen hat von Balmain, wo man auch gesehen hat, wie alle Schneiderinnen dort eben so richtig lange an den verschiedenen Stücken gearbeitet haben und auch alles handgenäht haben und so. Und
ja, das sind deren Kinder. Also es gibt wirklich auch von Chanel, wie die dann, also die sitzen natürlich nicht unten, ne, weil das ist natürlich immer nur so, dass da den ganzen Ruhm kriegt der Designer ab. Aber die gucken sich ja trotzdem die Shows an und sehen ihre Kleider. Und da gibt es bei Chanel auch so tolle Ausschnitte aus den Dokus, wo die dann weinen, wenn die ihr Kleid sehen, weil das einfach natürlich so eine enge Bindung ist, so lange an so einem Kleid zu arbeiten.
Ja, klar.
Und dann kann es natürlich trotzdem noch sein, dass der Designer sagt, nö, nehmen wir nicht, gefällt mir nicht, wird rausgeschmissen oder macht die ganzen Pailletten wieder ab.
Wir haben jetzt auch nämlich gerade mal wieder, also wir hatten ja eh auch schon mal eine Folge gemacht über Mode und Kunst im Zusammenhang und wir haben jetzt gerade auch noch mal in der Schule darüber geredet. Und da haben wir eben auch so ein bisschen über das Handwerk geredet, weil wir haben halt so darüber gesprochen, ja, wann wird Mode zu Kunst? Das, was wir, wie gesagt, auch schon mal besprochen haben. Also hört gerne unsere Folge Mode und Kunst. aber was ich dazu noch adden kann, was jetzt ganz gut passt, ist eben auch dieses Handwerk, was ich finde, was auch wirklich Kunst ist. So auch diese kleinen Details und dieses, das Schneiderhandwerk einfach dahinter, das ist teilweise Sachen so aufwendig sind, dass das wirklich auch, finde ich, eine Kunst ist, das zu tun. Und diese Arbeit, die da drin steckt, die Kunst des Nähens, des Schneiderhandwerks einfach. Ne?
Ja, und auch einmal nähen, dann gibt es ja ganze Leute, die nur Stickereien machen, Leute, die sich nur um die Kopfbedeckung kümmern. Es gibt immer noch Modisten und es gibt immer noch Schuhmacher in diesen Bereichen. Und das finde ich halt so toll, dass das in Ordnung ist.
Man kann auch noch mit Modisten als Ausbildung auch machen. Ne?
Ja.
Hatte ich auch gesehen. Also falls jemand Hutmacher werden möchte.
Finde ich auch einen richtig coolen Beruf. Aber das ist sowas, was sonst ja gar nicht mehr so stattfindet. Aber dort eben schon. Und das finde ich halt so cool, dass dieses Handwerk da einfach auch sehr, sehr stark gefördert wird und geprägt wird.
Ja. Was eben sonst teilweise so verloren geht in auch dieser ganzen Massenproduktion und Fast Fashion und so. Ne?
Ja.
Und naja, dann kommen wir mal zum Prêt-à-porter. Und zwar ist es ja eben auch, ist es ja auch so, dass jede Brand, also auch diese High-Fashion-Brands, die eben Couture machen, meistens eben auch noch eine Prêt-à-porter-Kollektion haben, die dann eben für die größere Masse zugänglich ist. Weil Prêt-à-porter heißt ja im Prinzip nichts anderes als Ready-to-wear, also bereit zu tragen. Und was man darunter verstehen kann, ist ja eben auch, genau, dass es halt nicht jeder oder jede vielleicht tragen kann, aber dass es auf jeden Fall tragbar ist und in festgelegten Konfektionsgrößen gearbeitet ist, nicht so wie in der Haute Couture. Und genau, vielleicht kannst du mich ja ergänzen.
Ja, sehr gerne, genau. Also, dass es eben einfach nicht maßgeschneidert ist. Man muss aber trotzdem sagen, dass Prêt-à-porter nochmal was anderes natürlich ist als Fast Fashion, weil wir immer noch eine kleinere Auflage haben und besonderere Schnitte einfach. Der Ursprung von den Ganzen liegt in den 1930er Jahren, auch in Paris, wer hätte es gedacht. Und zwar war es so, dass die ganzen Haute Couture Labels, wie zum Beispiel Schiaparelli und auch weitere, so Straßengeschäfte eröffnet haben in Paris, um in erster Linie dort Schmuck zu verkaufen, aber eben auch günstigere und einfachere Modelle, die der Kunde sofort mitnehmen konnte, weil man eben ja auch damit mehr Geld machen konnte sozusagen oder schneller Geld machen konnte, als wenn man erst großartig anpassen muss und dann noch eine Anprobe und noch ein Treffen. Und so war das eben so, es gab einfach jetzt auch Sachen von der Stange sozusagen, die man sich dann mal auf die Schnelle zwischen Kaffee und Crepe kaufen konnte. Und genau, daraus ist das Ganze entstanden und hat sich eben immer weiterentwickelt. Und heutzutage muss man ja auch fast sagen, dass die meisten Modenschauen eben ausschließlich Prêt-à-porter zeigen, bis auf halt die besonderen Couture-Shows. Oder ganz oft hat man auch so gemischte Shows, wo man Prêt-à-porter hat und am Ende gibt es dann ein Abschlusskleid, was sehr opulent ist. Aber vieles ist wirklich, also gerade wenn man jetzt so in New York, das war schon alles eher Prêt-à-porter, wo man aber auch sagen muss, es ist trotzdem natürlich das, was du auf dem Laufsteg siehst, ist trotzdem immer sehr besonders, wo man dann so ist, okay, würde man es jetzt wirklich einfach tragen, weiß ich nicht, aber es ist jetzt nichts, was mit.
Aber es gibt ja auch immer die, also es gibt ja immer die Haute Couture Show und die Prêt-à-porter Show, also auch von Chanel oder von Dior oder von diesen französischen High-Fashion-Brands. Also es gibt ja immer dann einmal im Jahr mindestens die Haute Couture und dann gibt es halt danach, ich glaube, Haute Couture ist immer so Frühling auch und ich glaube, Prêt-à-porter ist dann Richtung Herbst meistens.
Also Prêt-à-porter ist eigentlich immer zweimal, glaube ich, im Jahr. Einmal im September und einmal im Januar rum, soweit ich weiß. Aber so richtig weiß ich es gerade auch nicht, müsste ich jetzt auch googeln.
Ja. Und sonst, ich meine, die nicht-französischen Brands, sage ich mal so, die DesignerInnen-Labels, die es ja sonst auch noch so gibt, finde ich auch, dass es auf jeden Fall dann schon auch in die Prêt-à-porter-Richtung geht. Auch sowas wie Ralph Lauren, was gibt es dann noch? Also es gibt ja unzählige Designer
und auch
Labels.
Jetzt aber in Berlin, das war auch alles Prêt-à-porter.
Aber, nein, ich wollte gerade sagen, aber auf der anderen Seite auch finde ich nicht, weil gerade eben auch bei vielen so Newcomer-Brands und Labels, so, wo wir ja vielleicht auch irgendwann dazu gehören, finde ich, ist eben ja auch sehr viel, doch auch viel ausgefallen, was nicht unbedingt tragbar ist, weil ich finde, gerade so viele jungen Designer machen oft sehr experimentelle Sachen auf dem Laufsteg, die eben nicht immer nur tragbar jetzt in der Öffentlichkeit sind, sondern da geht es, finde ich, auch oft, und dann kommen wir wieder in dieses Ding so, Kunst und Mode, was ist Mode, was ist Kunst, weil ich finde schon, dass man auch gerade bei den Newcomern so sieht, wie viel experimentiert wird und dass viel auch so diese Kunst reingebracht wird und viel auch nicht nur um das Tragbare geht und um dieses, wir wollen irgendwas machen, was man anziehen kann, sondern vor allem auch so, man will irgendwas Neues, Innovatives schaffen, was irgendwie besonders aussieht und was so ein Eyecatcher ist. Ich finde schon noch, dass es viel darum geht, irgendwo.
Ja, es ist vor allem einfach nicht mehr so konservativ. Man will sich gar nicht mehr labeln, man will gar nicht mehr sagen, das, was ich jetzt mache, ist Haute Couture oder das, was ich jetzt mache, ist Prêt-à-Porter, sondern das, was ich mache, ist einfach meine Marke. So, und ich mache einfach das, was mir in den Sinn kommt und habe dabei zwar ein Konzept, aber ich möchte mich nicht unter diesen, ja, groben Vorschriften einordnen, weil ich finde zum Beispiel auch, man kann da nicht unbedingt sagen, dass das Haute Couture ist oder dass es Prêt-à-Porter ist. Es ist einfach dann der Stil der Brand irgendwo, genau. Ne? Ja.
Und ich finde, es geht schon auch viel darum, mittlerweile auch wieder so zu sagen, also auch was wir in Berlin gesehen haben, wo man schon auch so sieht, die Grenzen der Modewelt werden auch wieder so, ja, versucht zu übergehen oder man guckt halt, wie weit kann man gehen mit Mode, was kann man machen und
ja, auch schon alleine.
Über diese Grenzen hinauszugehen, ne? Und auch schon die Performances, so macht ja auch immer viel aus, ja. Eine Performance bei einer Fashion Show.
Ja, ja, und schon alleine, dass es auch nicht mehr so klar alles eingeteilt ist in Men- und Women-Shows, sondern dass wir mittlerweile einfach Unisex-Shows haben, wo alles gezeigt wird. Oder auch, ja, Designer sagen, nö, wir haben keinen Bock mehr, jedes halbe Jahr eine neue Show zu zeigen oder am Ende sogar jedes Vierteljahr. Wir machen eine Show im Jahr, das ist eine Unisex-Show. Das gibt aber dann ein Riesen-Event und das war's. Dass sich da einfach eh alles super aufsplittet und sich irgendwie weiterentwickelt. Außer halt irgendwie in Paris. Ich finde, in Paris bleibt die Zeit ein bisschen stehen. Also klar, da werden auch innovative Sachen gezeigt, aber man bleibt schon sehr stark in diesem Oberkonstrukt von Prêt-à-Porter und Haute Couture.
Ich glaube auch, dass das habe ich auch schon mal so gehört, dass in Paris in der Modewelt wirklich die Hierarchie ziemlich krass ist. Also ich glaube, da gibt es wirklich eine sehr, sehr krasse Hierarchie. Auch so, wenn man da anfängt zu arbeiten, dann ist man wirklich erstmal ganz, ganz, ganz unten und man muss sich wirklich ganz, also nach oben versuchen zu arbeiten und dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, da eben Fuß zu fassen und dass man mit sehr viel Konkurrenz, Neid und sowas zu kämpfen hat und ja, eben auch mit einer gewissen Arroganz, die da eben in dem Modebereich herrscht. Nicht nur eine Oberflächlichkeit, wie man es sonst vielleicht manchmal aus der Mode kennt, sondern vor allem eben auch wirklich mit einer bestimmten Härte, die da herrscht und einer Perfektion auch, die da herrscht, die, glaube ich, wirklich sehr anspruchsvoll und anstrengend ist. Auch, glaube ich, sehr spannend, weil, wie gesagt, so gerade in dem Haute-Couture-Bereich da das Handwerk zu sehen, ist, glaube ich, sehr interessant und spannend. Aber ich glaube, es ist auch wirklich, also da muss man auf jeden Fall ein starkes Durchhaltevermögen haben und Leidenschaft und vielleicht auch Glück haben, in einem guten Arbeitsumfeld zu sein. Aber absolut. Ich glaube, das kann einen sonst wirklich auch. Also
ja, eine Freundin von meiner Mama, die hat, glaube ich, bei Chloe ganz lange gearbeitet und die hatte ich halt auch wegen Praktikum mal so ein bisschen gefragt und die hatte sich auch umgehört und so, aber dann hat sich das ja mit Schweden ergeben und die meinte dann auch danach zu mir, Mara, du hast alles richtig gemacht, weil Paris ist so Horror. Also ja. Es ist so Horror als Praktikantin.
Ich meine, jeder will nach Paris.
Ja.
Und das ist ja auch geil und ich meine, ich liebe auch die französische Sprache, aber ja. Also es ist
die
schon
die meinte so, sowas Pain. Familiäres, wie ich jetzt habe, dass die auch mir helfen bei Unterkunftfindung. So was wird es da nie geben. Oder auch generell, dass man irgendwie geduzt wird oder so. So was wird es da nie geben. Also das ist da so, ja, es ist, kommt natürlich auch drauf an, bei welchem Label man ist und so. Aber wenn man halt jetzt so an die konservativen großen Label denkt, dann ist das da echt alles noch sehr geschrieben von Hierarchie und Druck und Macht und ja.
Ja.
Ja. Jetzt wissen wir, was Prêt-à-Porter und Haute Couture ist.
Ja, die beiden Hauptunterscheidungen. Sonst, wie gesagt, ich glaube auch, dass jeder Kunstschaffende oder Modeschaffende oder wie man sich auch immer titeln möchte, ob man sich jetzt als Designerin oder als ja, Künstlerin oder was auch immer bezeichnen möchte, das ist ja jedem auch nochmal selbst zugeschrieben. Aber ich glaube, es gibt ja noch so viel, was man machen, was also in welche Richtung man gehen kann und wie man seine eigene Mode beschreiben kann. Aber so die beiden großen Begriffe über die man immer stolpern wird, haben wir euch irgendwie versucht, heute mal ein bisschen nahe zu bringen und die beiden Hauptunterscheidungspunkte, die es da eben auch gibt. Und wir hoffen, dass wir bei euch da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnten und vielleicht, wenn ihr das nächste Mal euch mit Menschen unterhaltet, auch aus der Modebranche, die nicht wissen, was Haute Couture ist oder Prêt-à-Porter, könnt ihr jetzt glänzen mit eurem Wissen.
Flexen, ja.
Und wir hoffen, es hat euch mal wieder gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt und vielleicht habt ihr auch ein eigenes Modelabel und schreibt uns gerne mal zu, was ihr euch zählen würdet oder ob ihr euch irgendwie überhaupt in der Kategorie zählen würdet oder ob ihr vielleicht sogar Lust hättet, richtig Haute Couture-Mode zu machen und auch sagt, ich will unbedingt nach Paris und dass meine Fashion-Brand eine Haute Couture-Fashion-Brand wird. Kann ja sein, dass man einen Anspruch hat. Wäre auf jeden Fall spannend zu hören.
Ja.
Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Wahrscheinlich wird Mara schon kurz vor Stockholm stehen, total im Stress. Aber ich freue mich dann, von dir zu hören.
Ja.
Und ich werde dann wahrscheinlich schon mein erstes Kleid nähen, weil bei mir kommt jetzt bald die erste Workshop-Woche.
Oder musst du uns dann mal ein bisschen mitnehmen vielleicht.
Ja. Bei mir geht alles fast, fast, fast. Wir machen jetzt auch schon den ersten Rock. Oh, ich bin gespannt. Ich darf jetzt nur nicht krank werden, weil ich habe das Gefühl, ein bisschen krank zu werden. Also ganz viel Vitamine ballern und dann.
Aber wirklich, durchgezogen. Ja. Durchgezogen. Ja, dann sehen wir uns hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Habt einen wunderschönen Tag.
Wo auch immer ihr gerade seid. Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Ja, bis denn.
Bis dann.
Ciao, ciao. Ciao.